Ich auch einen wunderschönen Sabbat. Es ist schön, dass wir alle wieder zusammen sein können, dass wir Gottes Wort öffnen können, um ihm näher zu kommen. Der Titel, den ich heute ausgewählt habe, heißt Bereit, Jesus zu sehen, mit dem Untertitel Das richtige Aber. Als ich mir Gedanken über den heutigen Tag und die Predigt gemacht habe, wusste ich nicht, dass wir auch die Lektion haben, dass es um die Jesu Wiederkunft geht und auch bereit sein. Und von daher denke ich, ist es passend, dass wir nochmal unsere Gedanken darauf richten. Bevor wir in Gottes Wort eintauchen, möchte ich euch ein, zwei Ereignisse erzählen. Denn wenn wir in die Welt hineinschauen, sehen wir, welche Ereignisse um uns passieren. Wir sehen, dass Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Wir sehen, dass das Kapitel Offenbarung 13 von uns vor unseren Augen sich erfüllt. Wenn jemand dazu Fragen hat, kann man gerne danach noch ein bisschen näher studieren. Ich will es nur kurz fassen. Aber wir sehen, welche Rolle Amerika einnimmt. Jetzt vor kurzem hat Obama wieder vor dem UN-Rat gesprochen und klare Worte gesprochen. Wir sehen, wie beispielsweise vor einigen Wochen war es in den Nachrichten, als der ehemalige Ministerpräsident von Israel, Peres, was gemacht hat. Er hatte ein Gespräch, schon ein mehrmaliges Gespräch mit dem Papst. Seine Forderung war selber, damit Frieden kommen kann, gibt es nur eine Möglichkeit. Es muss sowas wie eine UN sein im religiösen Bereich. Und sein Vorschlag wäre, der Papst soll es sein. Der Papst soll das führen. Und wenn wir dann sehen, dass all diese Dinge um uns herum passieren, sehen wir, dass Jesu Wiederkunft kurz davor ist. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie reagieren wir? Wie reagiert Gottes Volk, wenn diese Geschehnisse passieren? Und manchmal scheint es mir, als würden wir uns so verhalten, wie ein Ausdruck es ausdrückt, kognitive Dissonanz. Ich habe das mal vor einigen Monaten auch im Vortrag in Starnberg erwähnt. Naja, vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was dieses Wort bedeutet. Ich wusste es auch nicht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Kognitive Dissonanz bedeutet, dass sich unser Gehirn weigert, den Ernst der Lage wahrzunehmen. Und Jared Diamond hat in seinem Buch Collapse ein passendes Beispiel dafür gegeben. Er beschreibt eine Geschichte, dass ein Damm kurz davor ist zu brechen. Und das Dorf, 5 Kilometer in Entfernung, war wirklich in Sorge. Die Menschen, die nur 3 Kilometer davor gelebt haben, waren in Panik. Sie flippten aus. Aber die Menschen, die am nächsten dran waren, nur 1,5 Kilometer davon entfernt, machten sich gar keine Sorgen. Und er beschreibt, wenn Dinge bedrohlich sind, ignoriert unser Gehirn diese, weil es eine Änderung in unserem Verhalten verursachen würde. Und wenn ich mir dann darüber nachdenke, kann es denn sein, dass wir manchmal auch in diesen Zustand geraten, dass wenn wir sehen, dass Dinge passieren, manchmal trotzdem alles gleich bleibt, wie es ist? Und ich möchte, dass wir heute jetzt unsere Herzen bereiten, dass wir wirklich auch die Botschaft, die Gott uns gibt in seinem Wort, dass wir wirklich bereit sind, Jesus zu sehen, indem wir jetzt zusammen nochmal unser Haupt neigen und beten, dass Gott unsere Herzen vorbereitet und mich auch. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, nochmal dein Wort zu studieren. Hab Dank, Herr, dass du versprochen hast, zu kommen, dass du uns holen willst. Herr, wir bitten dich ganz besonders, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, ganz besonders meins, Herr, damit deine Botschaft wir verstehen, dass wir dadurch näher zu dir kommen und wirklich auch bereit sind für dein baldiges Kommen. Herr, sei ganz besonders mit mir, salbe du meine Lippen mit deinem Geist. Herr, entleere mich alles, was mich von dir trennt. Verbirg mich hinter dein Kreuz, Herr, damit deine Worte gesprochen werden und nicht meine, Herr. Ich lege alles in deine Hände und danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Die Bibel sagt uns, Es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Alles wird sich wieder mehr oder weniger wiederholen. Und von daher die Frage, die wir uns stellen, können wir dann aus der Vergangenheit lernen? Können wir bessere Entscheidungen treffen als Menschen in der Vergangenheit? Lass uns mal einen Text lesen in 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 5 erstmal. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Bleiben wir hier kurz stehen. Wir sehen, das Volk Israel, als es auszog, hatten alle die gleichen Vorrechte. Alle, wie geschrieben steht, haben aus derselben geistlichen Speise gegessen. Alle den geistlichen Trank getrunken. Und der geistliche Felsen, Jesus Christus, war bei ihnen. Alle hatten das Gleiche. Aber dennoch steht geschrieben in Vers 5, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Wir haben viele verschiedene Beispiele, die uns dann deutlich machen, die auch jetzt in den nachstehenden Versen auch erklärt werden, was damals passiert ist, was wir daraus lernen können. Weiter lesen wir Vers 6 und Vers 11. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Für wen würde das aufgeschrieben? Was sagt der Vers 11? Für uns, die am Ende angekommen sind. Die Menschen, die kurz vor Jesu Wiederkunft stehen. Von daher wollen wir nachschauen, was sind das für Dinge, die wir letztendlich aus diesem Bericht lernen können, damit wir bereit sind. Oft denken wir, wenn wir ganz ehrlich sind, naja, wenn wir uns zurückversetzen in diese Zeit, also ich hätte bestimmt nicht so reagiert. Ich wäre Mose nachgefolgt, ich hätte das, ich hätte das, ich hätte das. Aber ich bitte euch, bedenkt eine Sache. Die Bibel sagt etwas über unser Herz. Unser Herz ist vollkommen rein und tut immer das Richtige. Steht das so in der Bibel? Trotzig, verzagt, trügerisch über alle Dinge. Wir können uns auf unser Herz nicht verlassen. Und wenn wir noch den Zustand bedenken, was die Bibel sagt, an die sieben Sendschreiben in der Offenbarung, an der letzten Gemeinde zu Laodicea. Diese ist natürlich die beste Gemeinde von allen, richtig? Nein, sondern sie denkt, es passt alles, aber sehe nicht so ganz richtig. Deswegen möge Gott helfen, dass wir wirklich verstehen für uns persönlich, nicht für andere, sondern jeder Einzelne für sich persönlich, wo stehe ich in der ganzen Sache. Ich möchte noch einen Text, bevor wir diese Parallelen ziehen, auch zusammen lesen und ein Zitat. Wir finden den Text in Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Faden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nur bis hierhin. Hier sagt Gott: Schaut, was in der Vergangenheit ist. Schaut auf die Wege. Und wir werden den richtigen Weg gehen. Wir werden den Weg finden, wo wir Ruhe für unsere Seelen finden. So ähnlich beschreibt auch Ellen White in verschiedenen Zitaten hier aus Christus kommt bald. Von 1902 ein Zitat: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. Und ich möchte, dass wir diese Applikation auf drei Bereiche ziehen. Einmal in der Vergangenheit, was wir gelernt haben in der Geschichte Israels. Ein zweiter Punkt in der Vergangenheit unserer Bewegung, unserer Pioniere. Und dann, wo jeder selber für sich schauen kann, wie sieht es in meiner Vergangenheit, wie hat Gott mich in meiner Vergangenheit geführt. Denn diese drei Dinge sind wichtig, damit wir am Ende auch bestehen. Es steht geschrieben, wir haben nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen. Vergessen ist so eine Sache. Und wenn wir dieses Wort mal anschauen im Alten Testament, wie Gott immer wieder zu den Volk Israel sagt, das habe ich euch gegeben, damit ihr nicht vergisst, damit ihr euch erinnert, gedenke. Immer wieder erinnert Gott das Volk Gottes, sich zu erinnern, nicht zu vergessen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass wir auch die Seite des Feindes haben, der immer wieder versucht, dass wir vergessen. Naja, wie kann man denn am besten vergessen? Welche Möglichkeiten gibt das? Wie kann man am besten vergessen? Naja, die eine Möglichkeit ist, zuschütten mit neuen Eindrücken. Ich würde es sogar in dieser Richtung sagen, Ablenkung. Wenn wir abgelenkt werden, vergessen wir das Alte. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht an das Alte erinnern, an die Vergangenheit, an die Erfahrung erinnern, vergessen wir es auch. Ja, oder wir könnten es auch verdrängen. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und wenn wir diese Punkte immer vor unseren Augen halten, wenn wir jetzt diese Punkte anschauen, was damals im Volk Israel passierte, können wir vielleicht manche Dinge besser verstehen. Denn wir lesen, in 1. Korinther 10 haben wir ja angefangen, 1. Korinther 10, haben wir gelesen, dass das alles zum Vorbild geschah. All das passierte zum Vorbild, damit wir lernen können. Damit wir aus den Fehlern lernen können, was damals passierte. Ich möchte, dass ihr den Finger jetzt in 1. Korinther 10 hält. Denn vorher wollen wir uns noch einen Text anschauen, der entscheidend ist. Denn all diese Dinge sind ja passiert. Gott wollte ja das Volk Israel wohin führen? In das Land Kanaan, in das versprochene Land, in das neue Land, wo was fließt? Milch und Honig. Und wir wissen auch, dass das alles symbolisch auch gemeint ist, auch für uns, dass Gott uns führen will, in was für ein Kanaan? In das himmlische Kanaan. Und wenn wir dann anschauen, kurz bevor das Volk Gottes vor Kanaan steht, passiert etwas. Und das lesen wir in 4. Mose. 4. Mose, Kapitel 13. 4. Mose, Kapitel 13. In dieser Zeit hat Gottes Volk viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Wenn wir an den Auszug denken, wie viele Wunder haben sie erlebt? Die große Armee des Pharao zerstört. Durch Gott allein. Viele andere Erfahrungen, die sie in dieser Zeit gesammelt haben, wo Gott sie geführt hat, wo Gott Wunder getan hat, wo Gott sie befreit hat. Und jetzt stehen sie vor Kanaan und wollen in das verheißene Land. Und Mose sendet Kundschafter aus, die schauen sollen, 40 Tage lang, wie sieht es aus in diesem Land. Und nun kommen die Kundschafter zurück und das lesen wir in Vers 25, Kapitel 13, ab Vers 25. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in der Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Ganz interessant, vorher lesen wir auch den Bericht, dass zwei Menschen eine Weintraube tragen mussten. Also wahrscheinlich eine Rebe, ja, wahrscheinlich nicht eine einzelne Weintraube, sondern eine Rebe, aber trotzdem, die war so schwer, dass sie zwei Männer mit dem Stock tragen mussten. Wisst ihr, was für eine große Rebe das war? Das muss wirklich ein gesegnetes Land gewesen sein. Und das ist ihr Bericht. Aber dann, in Vers 27, und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber jetzt kommt ein Wort, was ich angesprochen habe. Ein Aber. Aber, doch, jedoch. Wir haben verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, wie man das Wort übersetzen könnte. Aber. Aber drückt ja meistens etwas aus. Ja, wenn wir heutzutage kommunizieren, du sagst das, ja, 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 wir stimmen zu, aber dann kommt ein Aber. Aber sagt ja meistens dann aus, naja, so ganz recht hast du ja nicht. Ja, das kennen wir oft, manchmal benutzen wir das auch unbewusst in unserem Sprachgebrauch, aber wenn wir mehr darüber nachdenken würden, wäre es vielleicht sinnvoller, andere Wörter zu benutzen, wenn wir nicht widersprechen dem. Ja. Aber, sie haben alles gesehen, es ist das versprochene Land, aber. Aber das Volk, das im Land wohnt, Vers 28, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enochs dort. Sie haben sich von den Feinden einschüchtern lassen, obwohl sie so viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Aber, wie sieht es mit unseren Hinderungen manchmal aus in unserem Leben mit Gott? Gibt es auch da bei uns Abers, die in unserem Leben auftreten, wo der Weg klar erscheint, aber. Und diese Frage sollten wir uns jetzt immer im Kopf behalten. Wenn wir jetzt nämlich die Sachen anschauen, die Paulus noch erwähnt hat im 1. Korinther 10, Verse 7 bis 10, wo er ganz explizit auch nochmal schildert, welche Gründe führten auch zu diesem Aber letztendlich. Das falsche Aber. Wir lesen in Vers 7 vom 1. Korinther 10, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen, um zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Oder manchen Übersetzungen steht auch tanzen. Ist Essen und Trinken schlecht? Aber Paulus verwendet Essen und Trinken hier als Götzendienst. In Verbindung damit. Kann denn Essen und Trinken und sich Vergnügen auch zum Götzen werden? Wenn wir es anschauen, das Volk sah die Befreiung, es sah die Wunder durchs Meer, wie sie hindurchgegangen sind. Sie waren da, wo sie die Herrlichkeit Gottes erlebt haben, wo Mose 40 Tage auf dem Berg Horeb war. Und nicht mal ein paar Tage später treffen sie wieder andere Entscheidungen. Wir sehen hier, Paulus macht uns deutlich, dass auch gute Dinge in unserem Leben, Essen, Trinken oder auch sich Vergnügen oder Spaß haben, dazu führen kann, dass wir in die falsche Richtung gehen. Wenn wir nicht Gott an erster Stelle gesetzt haben. Gott hat nichts dagegen, dass wir essen und trinken. Er hat es uns ja angeordnet. Ja? Das war natürlich auch im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb, natürlich. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass diese Dinge, wenn wir wertschätzen auf diese Dinge, es auf unseren Weg zu Jesus auch hindert. Von daher ist es wichtig, dass wir diese Dinge beachten. Kann sein, dass mein Essen oder mein Trinken oder was auch immer, auch gute Sachen, wir eine höhere Priorität legen als Gott. In Vers 8 lesen wir, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, wie sieht es mit Beziehungen zwischen Mann und Frau aus? Sind die auf eine gottgewillte Art und Weise oder auf eine Weise, die Gott sagt, das soll nicht sein? Denn das führte auch ganz viele Menschen von Israel dazu, sich von Gott abzuwenden, nicht seinen Weg zu gehen, sondern es führte dazu, dass sie das Land Kanaan nicht gesehen haben. Von daher sollten wir immer darauf achten, ist es eine gottgewollte Beziehung oder nicht. Allein schon all diese Punkte, wenn man sie alleine ausführlich anschauen würde, würde jeweils eine Predigtstunde sein. Wir wollen uns aber zusammenfassen alles, damit wir den Überblick bekommen. Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Hier wird explizit auch ein Ereignis in der Wüste geschildert, wo die Menschen letztendlich von den Schlangen auch umgebracht wurden. Wir können vielleicht kurz ein paar Verse daraus lesen. Befindet sich auch in 4. Mose, Kapitel 21. Dort lesen wir die Verse 4 und 5. Interessant ist, wenn wir auch schauen, kurz vorher hatten wir ein Erlebnis, wo Gott das Volk Israel befreit hatte. Er hat sie gerettet aus der Hand der Feinde. Er hat sie wieder mal befreit. Und dann lesen wir in Vers 4, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor diesen elenden Speise. Es wurde ungeduldig und redete wieder gegen Mose, gegen den Propheten und letztendlich wieder gegen Gott. Sollten wir nicht aufpassen, dass wir auch nicht ungeduldig werden? Wenn wir anschauen, wir warten schon so lange auf Jesu Wiederkommen, aber kann es nicht passieren, dass wir anfangen, ungeduldig zu werden oder dann auch vielleicht darüber nachzudenken, wie wäre es, wenn ich dies oder jenes tun würde? Die Welt macht das, die Welt macht jenes. Würde es dann nicht besser sein? Deswegen steht ja in Offenbarung 14, Vers 12, hier ist die Geduld der Heiligen. Wir müssen Ausdauer behalten und den Weg weitergehen. Und der letzte Punkt in 1. Korinther 10, Vers 10. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Murren, beklagen. Hier spricht Paulus, wir sollten nicht murren und uns beklagen. Und dieses Ereignis führt auch dazu hin, eine Geschichte, die auch im Alten Testament aufgelistet ist, wo der Aufstand zu Korach beschrieben ist. Korach war einer der Leviten und war unzufrieden mit seiner Position und dachte, er hat was Besseres verdient. Vielleicht eine bessere Position. Und so lehnte er sich auf gegen Gott. Nicht direkt. Er lehnte sich auf gegen Mose und die Gemeinde letztendlich. Aber wie wir sehen, Gott hat immer die Propheten beauftragt, zu sprechen für ihn. Und die Bibel sagt auch, wenn wir uns gegen Propheten auflehnen, lehnen wir uns auch gegen Gott auf. Das Interessante, wenn wir diesen Bericht aber lesen, sehen wir, dass Korach dachte, er tut wirklich Gottes Willen. Er dachte, er ist auf Gottes Seite. Aber die Bibel sagt, nein. Denn wichtig ist, den Weg zu befolgen, wie auch damals, wo Mose die Gemeinde geführt hat, diesen Weg, wir besprachen es auch in der Lektion, der Demut zu gehen. Nicht was ich denke, sondern was Gott sagt Gottes Wort, was sagt die inspirierte Schrift, was sagt die Gemeinde. All das ist uns aufgezeichnet, damit wir lernen. Wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Welche Abers haben wir auch in unserem Leben? Dass wir, wenn Gott uns ruft, wenn eine Aufgabe da ist, wenn eine Herausforderung da ist, gehen wir den Weg oder sagen wir aber? Gott sei Dank gab es in dieser Geschichte, kurz vor Kanaan, auch andere Menschen. In 4. Mose Kapitel 13, Vers 30, lesen wir: Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Es gab zwei Menschen, die auch unter den Spionen oder Kundschaftern waren, Kaleb und Josua. Die sagten: Wir können es. Gott hat es gesagt und wir gehen und nehmen das Land ein. Egal wie die Umstände ausschauen, egal was passiert, egal was für Hindernisse kommen, wir werden es tun. Egal was passiert, aber wir werden es tun. Diese Einstellung ist, was wir brauchen. Eine Aber-Einstellung, damit wir Gottes Wort folgen. Und zwei Abers möchte ich mit euch anschauen, die uns dazu führen und immer daran denken, nicht auf das Aber zu sehen, auf die Schwierigkeiten und den Blick auf die falsche Seite zu wenden, sondern das Aber, was uns näher zu Gott führt. Öffnen wir zuerst Lukas 5, Vers 5. Lukas 5, Vers 5. Und dort ist die Geschichte beschrieben von Simon Petrus, die vorher auf dem Meer waren, nichts gefangen haben. Und dann kommt Jesus. Jesus sagt, dass sie nochmal hinuntergehen, nochmal die Netze werfen. Und obwohl es keinen Sinn macht, obwohl es Tag ist, die Fische nachts gefangen werden, lesen wir Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Das Erste, was wir uns merken sollten: Wenn Gott was sagt, dann sollten wir es tun. Denn obwohl alles drumherum hier aussah, als gäbe es keinen Erfolg, sagte Simon Petrus: Aber auf dein Wort. Unser Fundament sollte Gottes Wort sein. Seine inspirierten Schriften, die er uns alle gegeben hat. Das ist unser Fundament des Denkens. Hier steht nicht drin, ich denke, es wäre dann Gutes zu tun, sondern aber auf dein Wort. Das Wort sollte immer unsere Grundlage sein. Aber auf dein Wort. Vertrauen auf das, was Jesus gesagt hat. Und eine zweite Begebenheit in Matthäus 26, Vers 39. Es ist die Szene beschrieben, wo Jesus nach Gethsemane kommt. Und dort sagt er dann, in Vers 39, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es war so schwer, dieser Kelch, dass er gebetet hat, dass dieser Kelch vorübergeht. Was sagt er aber dann? Doch, oder das Wort kann man auch mit aber übersetzen, es ist das gleiche Wort, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Situation, in der sich Jesus befand, wissen wir, war nicht einfach. Aber Jesus sagte nicht, wie ich will, sondern wie Gott will. Und es ist die zweite Einstellung, welche wir brauchen. Nicht, wie ich will, aber wie Gott will. Und manchmal sind es in unserem Leben auch Herausforderungen, die jeder von uns, wenn er über sein Leben nachdenkt, auch sieht, dass sie auch passiert sind. Schwierigkeiten, die auf unser Leben hinzukommen, wo unsere Gefühle vielleicht, die Umgebung, alles sagt, tue dies. Aber Gottes Wort sagt was anderes. Nicht umsonst ist der schwierigste Kampf nicht der Kampf mit Menschen, sondern der Kampf mit unserem eigenen Ich, das Ich Gott ganz zu übergeben. Und mit diesen zwei Punkten, aber auf dein Wort hin und aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, haben wir eine Grundlage, Gott immer näher und näher zu kommen. Und mit dieser Grundlage hat nicht nur Jesus alles besiegt, sondern auch die Apostel. Wenn wir die Apostelgeschichte sehen, waren das zwei Grundsätze, wie sie vorangegangen sind. Obwohl Schwierigkeiten auftraten, haben sie trotzdem alles Gott übergeben. Sie sind vorwärts gegangen, weil sie das ewige Evangelium anderen verkündigen wollten. Das war die treibende Kraft. Das, was sie erlebt haben mit Gott, das, was sie im Wort gesehen, gehört haben, anderen Menschen weiterzugeben. Nun, das waren Erfahrungen vor vielen tausenden Jahren, 2.000 oder 3.000 Jahre. Aber gehen wir nur 100-200 Jahre zurück. Wie sieht es da aus? Ich möchte euch vielleicht 3, 4 kurze Erfahrungen, je nachdem wie wir Zeit haben, kurz erzählen. Denn es gibt momentan ein Buch, das ich sehr faszinierend fand. Es geht um die Geschichte eines unserer Pioniere, einer unserer Vorreiter des Glaubens, der 1832 geboren wurde. Sein Name ist John Loughborough. Und ich finde es so interessant, was dieser Pionier der Adventbewegung letztendlich erlebt hat. Und wenn ich mir so überlege, 1844, wissen wir, war die große Enttäuschung, wo alle dachten, dass Jesus wiederkommen wird, wo sie das Datum richtig erforscht haben, aber das Ereignis falsch gedeutet haben. Aber diese Menschen damals, viele von ihnen, hatten wirklich dieses Verlangen, dass Jesus bald wiederkommt. Was mich wirklich zutiefst bewegt hat, waren einige Aussagen, die einfach so wichtig sind, dass ich einfach mit euch teilen möchte. Ein paar Erfahrungen, die diese Menschen letztendlich durchlebt haben, die uns helfen können, wie wir auch in unserem Weg richtig zu entscheiden. Eine Situation, die sich John Loughborough erinnert, als er noch wirklich klein war, schreibt er folgende Situation. Er sagt, in einem Zitat sagt er in dem Buch, das Erste, was er sich erinnern kann, war schon damals, dass seine Familie immer zusammenkam, um Gott anzubeten. Einmal vor dem Frühstück und dann noch einmal nach dem Abendessen in der großen Küche. Wir müssen auch damals verstehen, als ich diese Erfahrung gelesen habe, die Menschen früher, sobald es hell wurde, waren sie schon längst auf, haben gegessen und sind arbeiten gegangen. Und kurz bevor es dunkel wurde, sind sie erst wieder zurückgekommen. Ja. Aber diese freie Zeit, die sie hatten, haben sie genutzt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er erzählt, die Mutter hielt das kleine Baby, während der Vater aus einer großen, mit Bildern bestückten Bibel vorlas und die Worte so erklärte, dass jeder sie verstehen konnte. Jeder, inklusive den kleinen Johnny, der damals war, und die Arbeiter, die mit dabei waren, die dort gewohnt haben, für die Farm, hörten zu, ehrfurchtsvoll, und beteten auf den Knien, als der Vater danach betete. Und jetzt kommt ein Satz, der mich tief berührt hat. Der Himmel wurde zu einer Wirklichkeit für alle Kinder gemacht. Ein Platz, wo es wirklich wert war, dort zu sein, wo jeder Opfer und jede Anstrengung es wert war, es zu erreichen. Der Himmel wurde zu einer Wirklichkeit gemacht, dass jede Anstrengung, jedes Opfer es wert macht, es zu erreichen. Die Zeit läuft davon. Ich werde ein paar Erfahrungen kürzen. Als John Loughborough ziemlich jung war, er hat nicht mal sein 12. Lebensjahr erreicht, starb schon sein Vater. Und er ging zu seinem Großvater. Und dort lebte er. Und sein Großvater, wie sein Vater auch, waren alles ehrfurchtsvolle Männer, die Gott wirklich liebten. Wie hat man das gesehen? Zu der damaligen Zeit, sie waren in der Bewegung, dass Jesus bald wieder kommt, aber zu dem damaligen Verständnis fanden sie auch wichtig, die Gebote zu halten, das, was sie wussten. Damals haben sie die Sabbatbotschaft noch nicht bekommen, erst einige Jahre später. Aber es gab Leute, die nannten sich damals Universalisten, die geglaubt haben, Naja, Gottes Gnade ist völlig ausreichend für alles. Wir können tun und machen, was wir wollen. Schon damals gab es diese Einstellung. Lass uns machen, was wir wollen. Gottes Gesetz, das, was die Bibel sagt, ist nicht wichtig. Was passierte ist, dass diese Männer, diese Universalisten, die Familie Loughborough nicht mochten. Und eines Tages kamen sie und zerstörten den Zaun von der Loughborough-Familie. Ein großes Stück. Dadurch gingen etliche Tiere raus. Am nächsten Morgen, als er das sah, Großvater Loughborough, was hat er gemacht? Er ist hingegangen, hat die Tiere, soweit es möglich war, wieder eingesammelt. Er hat den Zaun wieder aufgebaut. Er hat kein Wort des Beklagens, der Anklage oder irgendetwas gesagt, sondern ist in ein Zimmer gegangen und hat für die Menschen gebetet, die es getan hatten. Denn diese Menschen, steht geschrieben hier in der Erfahrung, haben es wirklich ernst genommen, was Gott gesagt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollten und die segnen, die uns Böses tun. Das hat er gemacht. Er hat sich nicht beschwert, er ist nicht vor Gericht gegangen, er hat sie nicht angeklagt. Er ist in sein Zimmer gegangen und hat für sie gebetet. Und das passierte einige Male, sie haben ihm noch einige Sachen Unheil angerichtet, wo auch viel Verlust erlitten hat. Aber er liebte Gott und hat für sie gebetet. Was mich auch beeindruckt hat, war die Entscheidung, als John Loughborough sich entschied, sich taufen zu lassen. Da war er ungefähr 16 Jahre alt. Er ließ sich taufen. Nur damals waren die Hygieneverhältnisse nicht so gut. Und zu dem Zeitpunkt, in diesem Bach, wo sie sich taufen ließen, gab es ganz viele Malaria-Larven. So dass er kurz danach erkrankt war an Malaria. Er hatte ständig Fieber und Schüttelfrost und konnte seine Arbeit nicht mehr auch angehen. Man muss sich vorstellen, schon mit 12 Jahren fing er an, wirklich hart zu arbeiten, damit sie irgendetwas auch in ihren Händen haben. Und so, als er in seinem Bett lag, hörte er schon wieder eine Stimme, die ihn schon vor einigen Monaten vorher schon gesagt hat, dass er dafür auserwählt ist, für Gott Vollzeit zu arbeiten. Dass er das Evangelium den Menschen bringen soll. Aber er hat sich gedacht, ich weiß nichts. Ich bin nicht mal 17. Was soll Gott mit mir anfangen? Und als er wieder krank war, hat er wieder diesen Eindruck, der ihm sagte, du sollst für Gott Vollzeit arbeiten. Und er entschloss, an einem Tag, wo er schon den Schüttelfrost schon zweimal am Tag hatte und er sich dachte, er ist kurz davor zu sterben, entschied er sich und sagte, Herr, wenn du mich von dieser Krankheit befreist und ich mich wieder erhole und zu Kräften komme, dann werde ich deinen Ruf folgen und rausgehen. Er wusste nicht wie, er hatte auch kein Geld, aber das war ein Entschluss. Am nächsten Tag, Fieber, Schütteltrost, weg. Er war gesund. So fing er an, zu arbeiten, sich Geld zu sparen, damit er wenigstens ein bisschen was hat, um zu reisen. Die meiste Zeit mussten die Menschen dort auch zu Fuß reisen, weil sie nicht so viel Geld hatten. Und so spart er sich $1. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel das heute ist. Er erholte sich wieder, kam zu Kräften und bereitete sich schon vor, wie er jetzt hingeht und den Menschen das Evangelium predigt. Er hatte einige Predigten ausgearbeitet. Er war 17. Und sein Bruder half ihm. Sein Bruder war der Einzige, der davon wusste. Aber sie hatten kein Geld, um ihn einen Anzug zu kaufen, damit er auftreten kann. So sammelten sie von verschiedenen Sachen eine alte Hose von da, ein ähnliches wie ein Sakko, eine Weste. Und er hatte einen Mantel, einen dünnen. Das haben sie aufgetrieben. Und so sah es einigermaßen aus, damit die Leute nicht als irgendwie ein Vagabunden abgestempelt haben. Er bereitete alles vor und dann passierte auch eine Begebenheit, die sehr interessant ist. Nämlich dann kam ein alter Freund von seinem Vater. Ein alter Freund, der ihn besuchte, um zu sehen, wie es ihm geht, was er so macht. Und der Freund fragte ihn dann, John, er hieß Mr. Borton. John, was willst du machen? Und John wich der Frage aus und sagte, naja, ich könnte da und da arbeiten, ich könnte dies. Und immer wieder betonte der Freund des Vaters, was willst du aber machen? Und dann schließlich erzählte ihm, ich habe mich entschlossen, das Evangelium anderen Menschen weiterzugeben. Und er erwartete eine Antwort, die ihm sagte, oh, was für ein Blödsinn. Das war seine Erwartung. Aber Mr. Borton, er reagierte ganz anders. Er sagte, preis den Herrn. Und dann erzählte ihm eine Geschichte, von der er gar nicht wusste. Als er noch ganz klein war, 2 Jahre alt, sagte sein Vater zu seinem Freund, Mr. Borton, was er im Sinn hatte für seine 3 Kinder. Der Älteste sollte Mechaniker werden. Die Mittlere, die Tochter, sollte Lehrerin werden. Aber für den Jüngsten hat er vorgesehen, er sollte das Evangelium allen Menschen weitergeben. Und nun wurde es auch wahr. Und es ist interessant, die Geschichten zu lesen, wie damals die Pioniere erlebt haben, wie Gott mit ihnen war, wie sie über Schwierigkeiten und Hindernisse hinweggegangen sind. Das alles haben sie erlebt. Nur, weil sie wollten, dass Jesus bald wiederkommt. Und vielleicht will der eine oder andere sagen, oh, das stimmt, ja, die Jugend hat Kraft, die soll nach draußen gehen, die soll erzählen, ja, es ist was Wahres dran, aber ich möchte euch noch eine Erfahrung von einem Pionier erzählen, die 1880 passierte. Von einem Mann, der hieß Abraham LaRue. Er war 65 Jahre alt, als er sich entschied, sich zu taufen und nahm Jesus an. Und er ging, war so überzeugt und hatte den Eindruck, in Asien gibt es niemanden, der das Evangelium kennt. Ich denke, Gott will mich dort haben. So schrieb er der Generalkonferenz einen Brief und sagte, ich möchte dorthin gehen. Sendet mich. Ich bin bereit. Ich gehe hin. Die Antwort von der Generalkonferenz damals hieß, oh, wir denken, es ist keine gute Idee, du bist zu alt. Und zweitens, wir haben kein Geld. Das ist oft, dass man diese Antwort hört, manchmal, wenn man an offizielle Stelle fragt. Hat sich Will Abraham LaRue abhalten lassen davon? Alle Hindernisse sagen nein, aber er sagt, ich kann es trotzdem. Er verkaufte alles, ging hin nach Hongkong und fing an, Traktate zu drucken, Bibelstunden zu entwickeln und Menschen für Jesus zu gewinnen. Und nach einiger Zeit schrieb er dann der Generalkonferenz und sagte, sendet einen Missionar hin. Es sind Menschen hier, die sich taufen lassen wollen. Und aufgrund dessen, weil er seine Vorarbeit in Asien geleistet hat, haben wir dort in Hongkong über 400.000 Adventisten heute. Weil ein Mann sich entschlossen hat, den Weg zu gehen, den Gott ihm gegeben hat. Das sind unsere Pioniere, aber wie sieht es heute aus? Mit dieser letzten Erfahrung möchte ich schließen. Vor einigen Jahren passierte das in Nordmexiko. Und in Nordmexiko ist es auch nicht einfach, wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und so war ein Prediger auf einer Konferenz, wo diese 12 Gemeinden, die dort da waren, alle zusammenkamen. Es waren ca. 1200 Leute dort vorhanden. Und das beste Erlebnis, was dort war, war die Taufe. Es haben sich nämlich mehrere Personen, 47 Leute, entschlossen, sich taufen zu lassen. Und dort ist es üblich, dass jeder der Einzelne dann noch seine Erfahrung erzählt, wie er zu Gott fand. Und nach dem ersten paar Male kam ein großer Mann. Er war wirklich groß. Er sah rau aus, gefährlich. Und er fing an, sein Zeugnis zu erzählen. Er sagte, viele Leute sind wahrscheinlich überrascht von euch, mich hier zu sehen. Aber dann erzählte er eine Erfahrung. Eines Tages klopfte es an seiner Tür. Er trank gerade sein Bier, machte auf und vor ihm stand ein Junge, ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge sagte nicht zu ihm, Hallo, Mister. Hallo, wie geht es Ihnen? Dieser Junge sagte nur einfach, Mister oder Herr, wollen Sie mit mir die Bibel studieren? Dieser kleine Junge. Und der Mann dachte sich, naja, ein kleiner Junge, was soll er schon großartig Schaden anrichten? Und er setzte sich mit denen und Tag für Tag studierten sie die Bibel und er übergab sein Herz Jesus und ließ sich taufen. Das Interessante bei dieser Taufe war, 6 andere Personen berichteten genau das Gleiche von diesem kleinen Jungen, der zu Tür ging und die Menschen fragte, kann ich mit ihm die Bibel studieren? Ein kleiner Junge. Für alle unsere Kinder, die hier sind, man ist nie klein genug. Wenn Gott euch gebrauchen will, wird es tun, einfach auf seine Stimme zu hören. Und dann gab es einen Aufruf, wer sich noch taufen lassen will. Und zu dem Erstaunen dieses Predigers sah er, dass dieser kleine Junge, der vorher 7-mal aufstand, als es darum ging, dass er diese Menschen zur Taufe geführt hat, stand dieser kleine Junge auf, um sich taufen zu lassen. Der Prediger war total erstaunt, weil dann hat er erfahren, dort in dem Land kann man sich erst ab 12 Jahren taufen. Und dieser kleine Junge war es 11. 11 Jahre. Aber er wollte Menschen für Jesus gewinnen. Er wollte, dass sein Heiland bald kommt. Er hat diese Erfahrung, die wir alle auch durchleben müssen. Aber, wenn Gottes Wort es sagt, mach es. Aber nicht mein Wille, sondern Gottes Wille. Und diese Einstellung ist etwas, was auch wir brauchen. Wir dürfen nicht vergessen, wie uns der Herr in der Vergangenheit geführt hat. Nicht vergessen, wie Gott damals geführt hat. Nicht vergessen, wie er unsere Bewegung geführt hat. Nicht vergessen, wie er uns jetzt führen will, wenn wir ihm alles geben. Das Werk kann nur vollendet werden, wenn wir den Geist der Selbstaufopferung haben. Wenn wir wollen, dass Jesus bald wiederkommt, sollten wir diesen Geist haben. Alles für Gott zu geben, ihn an erste Stelle zu setzen. Für alles andere wird er sich kümmern. Und das fand ich so interessant auch bei den Pionieren, die als erstes alles für Gott gegeben haben, sei es für die Traktaten, sei es für die Evangelisationen, all das. Und am Ende, wenn 2-3 Dollar übrig blieben, sandten sie dies ihrer Familie, damit sie was zu essen haben. Und Gott sorgte trotzdem immer für sie, auch in Schwierigkeiten. Auch wenn es so schien, ich könnte euch Geschichten und Geschichten erzählen, wo es so schien, als würden sie verhungern, kam Gott und sorgte für sie. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott legen, wird er es tun. Und diese Selbstaufopferung ist das, was wir brauchen, wenn wir Jesus bald wiedersehen wollen. Wir sollten nie vergessen, und angefangen von unseren Kindern bis über uns selber, dass wir immer daran denken, uns vorstellen, dass der Himmel Wirklichkeit ist und das, was auf uns wartet, viel, viel besser ist als alles andere. Wenn wir das anschauen, was Jesus, welches Opfer er für uns gebracht hat, welches Opfer können wir bringen? Möge uns Gott helfen, dass wir das immer in unserem Sinn haben. Aber nicht mein Wille geschieht, sondern Gottes Wille. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Mögen wir über diese Worte nachdenken, wenn wir zusammen jetzt auch das Lied singen. Wenn wir zusammen singen, möchten wir darauf hören, was Gott zu unserem Herzen gesprochen hat, damit wir dieses Werk auch vollenden können. Amen.